Willkommen beim Female Podcast mit Anni und Marina.
Dem Podcast über die Liebe, das Leben, Heartbreaks und Daily Struggles.
Hallo ihr Lieben und willkommen zu einer liebevollen Folge. Ihr Lieben, wir haben den Eindruck, dass wir noch nicht über Liebe gesprochen haben im positiven Sinne. Das haben wir jetzt schon eine Weile nicht gemacht. Und dabei ist Anni ja in einer wirklich sehr schönen und glücklichen Beziehung. Und das jetzt seit wie vielen Monaten? 6?
Fast sieben.
Und wir feiern hier, beziehungsweise die beiden, aber ich bin immer Teil davon, die jeden Monat. Und wir sind jetzt so weit, dass wir uns dachten, wir möchten natürlich auch ein paar positive Sachen teilen, weil, wie ihr wisst, seit 7 Jahren Podcast ist leider einfach der Fall, dass wir uns alle verändern, dass Lebenssituationen entstehen, dass Lebensumstände sich verändern und Anni und ich leider überwiegend schlechte Erfahrungen gemacht haben, wenn es ums Dating geht. Natürlich gab es auch schöne Momente, es gab auch schöne Beziehungen. Meine letzte Beziehung, ich habe gestern nachgezählt, ist noch nicht mal 1,5 Jahre her. Und ich habe immer von ihm ganz, ganz, ganz toll gesprochen, bis es zu Ende ging. Und ich habe immer nur gesagt, dass das Ende unschön war. Nichtsdestotrotz war das irgendwie auch zumindest zum Teil eine schöne Beziehung. Dennoch ist uns auch aufgefallen, ich glaube auch nicht nur uns, dass die letzten Folgen schon ein bisschen negativ behaftet waren, not gonna lie, aber es ist einfach so, dass das die Umstände sind und wir verändern uns. Und wir sind auch keine jungen Mädels mehr, die uns Sachen gefallen lassen und wir sind sehr, sehr offen und sehr intim mit dem, was wir mit euch teilen. Nichtsdestotrotz dachten wir uns, widmen wir mal dieser Folge ein paar schöne Erlebnisse,
ja,
die zwar wunderschön sind, aber dennoch ist auch das einmal Fakt, dass Beziehungen natürlich auch die, die gut sind und die schön sein können, behaftet sind von schlechten Erfahrungen, die wir gemacht haben oder weil wir eben Erfahrungen zum Beispiel, die wir gemacht haben, auf gute Beziehungen übertragen. Und das wird heute so ein bisschen dann guidend Main Point sein, dass wir auch in schönen Beziehungen, das ist auch Anni aufgefallen, bei guten Dingen, bei schönen Seiten an dem Mann, bei tollen Sachen, die passieren, die Vergangenheit mitgenommen wird und übertragen wird und Anni sich andauernd in Momenten befindet, wo sie sagt, das ist normal und die letzten Beziehungen, das war nicht normal und ich habe das so gehandhabt und es kann ja schön sein und es kann ja einfacher sein und dass das einen triggert,
ja,
dass auch in guten Beziehungen es Dinge gibt und sorry, wir sind nochmal über 35 und in 2 Wochen bin ich 36, dass wir Dinge und Gepäck mitnehmen und wir versuchen immer wieder uns zu sagen, don't bleed on people who didn't cut you. Das ist wirklich ein Slogan, den wir seit Jahren uns gefühlt einmal die Woche einander sagen, weil sobald auch ich einer männlichen Person oder einem männlichen Wesen begegne und mich irgendwie ins Datingleben stürzen möchte, merke ich immer wieder, dass ich immer wieder meine Erfahrungen auf ihn irgendwie übertragen muss.
Das nicht zurückwerfen.
Und total zurückgeworfen werde, obwohl ich irgendwie 90% der Zeit denke, ich bin eine erwachsene Frau, ich bin über meine Wunden bewusst und ich kann damit umgehen. Und sobald ich in einer Situationship bin, merke ich, mein Gott, ich habe doch daraus gelernt. Ich habe doch Sachen für mich mitgenommen. Ich habe doch Dinge besser gemacht und ich bin so aware, wie ich es noch nie im Leben war. Dennoch passiert es, dass wir wieder in unsere Verletzungen zurückfallen, in unsere Muster zurückfallen. Und ja, wir sagen immer wieder, es ist wahnsinnig wichtig, dass man sich bewusst macht, in welche dieser Muster man zurückfällt. Aber es ist auch super wichtig, dass man sich wirklich 1000 Mal am Tag sagt, er hat es dir aber nicht angetan. Sie hat es dir nicht angetan. Diese Freundschaft hat dich nicht zerstört. Diese Mutter hat dich nicht scheiße behandelt. Der Vater hat dich zwar verlassen, aber nicht der Partner und so weiter und so fort. Und ja, wir gehen heute irgendwie in ein paar der Punkte mit ein und versuchen da aber als Fokus beizubehalten, dass auch Dinge schön sein können und wir einfach diese schönen Dinge sehen müssen und bewusst sehen müssen und bewusst drüber sprechen müssen und bewusst aufschreiben oder mitteilen oder erzählen, weil in Beziehungen erzählen wir auch ganz oft zum Beispiel der Freundin eher, was er Doofes getan hat. Wann sitzen wir da und sagen, oh mein Gott, er ist so toll und alles ist wunderschön. Wenn du lange genug mit der Person bist, fängst du eher an, drüber zu erzählen, was die Person vielleicht mal Schlechtes getan haben könnte oder wie er das Geschirr heute nicht abgewaschen hat, anstatt zu sagen, weißt du was, seit 10 Wochen wäscht er jeden Abend Geschirr ab. Und das ist doch eigentlich mal was Schönes.
Ja.
Und ich finde, auch das sollten wir jetzt schon eine Pointe vorweggezogen, mehr für uns mitnehmen, als dass wir ja unseren Partner eher schlecht machen.
Ja, ich finde es nämlich auch ganz interessant. Also als allererstes ist mir jetzt gerade bewusst geworden, dass wir alle gemeinsam seit 7 Jahren durch Dating, Beziehungen und Trennungen gehen. Ich finde das ganz interessant, dass dieser Podcast durch Trennung entstanden ist, für die, die unsere ersten Folgen nicht gehört haben, die eigentlich auch hörenswert wären, weil da haben wir noch über ganz andere Themen gesprochen. Und nur weil wir heute 2026 Folgen posten, heißt das nicht, dass die anderen Folgen vielleicht nicht auch hörenswert sind. Unser Podcast ist ja entstanden durch Trennung. Und dann sind wir beide in Beziehungen gewesen zwischendurch. Wie lange warst du dann irgendwie Single? War das nicht sogar so, dass wir gesagt haben, fünf Jahre
Single, und dann, also dazwischen gab es natürlich Situationship, 6 Monate hier, 8 Monate da. Nichts davon war eine Beziehung wert oder nicht beziehungswert, oder daraus ist keine Beziehung entstanden. Und dann war ich ein Jahr vergeben und seitdem jetzt wieder 1,5 Jahre Single. Mhm.
Und du hast ja auch gesagt, dass deine Beziehung, und das ist ja das Traurige, du siehst deine Beziehung mit positiven Rückblicken, aber wir sagen auch immer in unseren Folgen, dass negative Ergebnisse oder negative Erlebnisse immer 10 positive Erlebnisse brauchen, um wieder ausgeglichen zu werden, weil wenn man irgendwie so ein Muster erkennt und auf einmal sich down fühlt, dann sind diese Down-Gefühle leider tiefgreifender als solche High-Gefühle. Und man fragt sich immer, wenn man etwas Positives erlebt hat und dann etwas Negatives darauf folgt, ob man sich das vielleicht sogar eingebildet hat. Mhm. Und wir befinden uns ja immer in so einer Situation, wo wir uns denken, okay, jetzt ist etwas richtig schön und jetzt kann es echt richtig gut werden. Und dann haben wir schon Angst, dass die Falle um die Ecke lauert. Und wenn dann irgendwas Negatives passiert, dann ist es bei mir zumindest immer so, dass mein Reflex ist, ich habe es doch gewusst. Ich habe es doch gewusst, das ist auf jeden Fall nicht das Richtige, es ist auf jeden Fall toxisch, es ist auf jeden Fall... Und das sind meine Gedanken, die mich mein ganzes Leben seit 35 Jahren begleitet haben. Und jetzt bin ich auf einmal in einer Beziehung mit einem Mann, der noch nie in einer Beziehung war, noch nie eine Frau seinen Eltern vorgestellt hat. Seine Eltern sind seit 40 Jahren zusammen. Der Vater ist der Liebevollere in der Beziehung, der sich alles gefallen lässt und auf seine Frau hört. Die Mutter ist diejenige, die eher laut wird und eher das Zepter in der Hand hat, was die Familie betrifft. Das heißt, er kommt aus einem Familienverhältnis, wo der Mann nicht toxisch ist. Wo, und das habe ich auch immer gesagt, ich fand das so interessant, wenn meine Freundinnen Eltern haben, die irgendwie seit 50 Jahren zusammen sind und sagen, ho, 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 wir sind durch dick und dünn und Schatzi, erinnerst du dich noch an die 5 Jahre, die echt ein bisschen schlimm und turbulent waren? Und wir waren kurz vor der Trennung und dann haben wir aber die Kurve nochmal gekratzt und jetzt erleben wir unseren zweiten Frühling. Das gibt es, aber das war noch nie Teil meiner Realität. Und ich finde es total interessant, jetzt zum ersten Mal in einer Beziehung zu sein, in der ich das Gefühl habe, dass wenn ich etwas sage, mir zugehört wird, ich die Aufmerksamkeit bekomme, auch wenn ich nicht verstanden werde. Und ich habe das vorher immer so gekannt, dass ich meine Probleme geäußert habe und mir dann meistens gesagt wurde, dass ich entweder zu sensibel bin oder überreagiere. Ich hatte emotional unerreichbare Männer, weil ich auch bis zum heutigen Zeitpunkt, jedes Mal, wenn ich mit meinem Vater Nachrichten austausche, ist in mir der kleine Funke von, schauen wir mal, ob, Hoffnungsfunke, schauen wir mal, ob mein Vater mir mal anders begegnet, als ich es gewöhnt bin. Und mein Vater bestätigt leider immer wieder meine Vorurteile und reagiert immer wieder total stumpf. Und ich denke mir immer so, mein Gott, wie kann man jetzt auf die Nachricht, die ich geschrieben habe, so reagieren? Und ich bin gar nicht mehr enttäuscht, aber ich bin einfach nur noch matt, was das betrifft. Und ich bin einfach nicht mehr schockiert und ich bin leer und ich bin, ich fühle mich so wie betäubt. Als könnte ich gar nicht mehr, als würde ich gar nicht mehr erwarten, dass Männer überhaupt noch die Fähigkeit besitzen, zuzuhören. Und jetzt bin ich plötzlich mit jemandem zusammen, der das auf einmal kann.
Und würdest du sagen, dass das irgendwie sich in deinen Beziehungsmustern wiedergespiegelt hat? Und wenn ja, was sind denn so deine Beziehungsmuster?
Oh mein Gott, von damals. Es war immer so, dass ich mir ja immer, wir machen ja immer schon Scherze draus, dass ich mir ja immer Männer ausgesucht habe, bei denen ich schon an Tag 1 dir ganz genau sagen konnte, dass das niemals was wird. Mhm. Also ich habe mir immer die gesucht, die, wo ich wusste, dass es okay ist, wenn sie bald gehen. Also das war so mein Auswahlmuster. Ich war okay, dass sie gehen. Also ich habe mir welche ausgesucht, die mich gar nicht so tief berühren könnten, weil das ja so oder so wahrscheinlich viel zu gefährlich wäre. Also habe ich mir immer welche ausgesucht, die es nicht wert sind, eine Beziehung einzugehen.
Und wie bewusst war dir das damals? Weil jetzt ist dir das bewusst, das weiß ich ja. Aber wie bewusst war dir damals, dass du dir genau die Problemfälle bewusst selber raussuchst, damit du später sagen kannst, aha.
Ja, also du und ich haben uns ja mal in die Augen geguckt und haben dann immer schon Scherze drüber gemacht, ob das jetzt 6 Monate, 7 oder 8 Monate gehen wird, ne? Mhm. Das war ja immer so meine Deadline.
Ja.
Meine Deadline war so 6, 7, 8 Monate und dann war der Drops auch gelutscht, weil dann haben sie mich genug genervt und dann haben sie mir genug nicht zugehört und dann haben sie mir genug bewiesen, dass sie es nicht wert sind. Und das waren immer emotional unerreichbare Männer. Da fand keine Kommunikation statt. Es war so, dass mir nicht zugehört wurde oder dass nicht umgesetzt wurde, worum ich gebeten habe. Und dann habe ich irgendwie 5-mal drum gebeten. Und es hat mich zwar emotional jetzt nicht fertig gemacht, aber es hat mich darin bestätigt, dass diese Person nichts in meinem engeren Umfeld auf lange Sicht zu suchen hat.
Weil du dir quasi deinen Vater gesucht hast, oder?
Ja.
Von dem, was du das jetzt eben beschrieben hast, hast du ja das gesucht, was du schon kennst.
Voll.
Wie du aufgewachsen bist. Ja. Und das gibt deinem Nervensystem etwas Bewusstes, also gleichzeitig leider Sicherheit.
Ja.
Und deswegen, bewusst oder unbewusst, hast du dir genau die Männer gesucht damals mit dem Beziehungsmuster, was du eben schon kanntest, damit du damit fortfahren kannst. Vielleicht auch dich selber heilen kannst und dir vielleicht das geben kannst, was dir dein Vater nicht gegeben hat.
Und ich glaube aber auch, dass mir das... das vertraute Elend die Sicherheit gegeben hat, dass ich zumindest weiß, wie ich damit umzugehen habe. Weil ich weiß nicht, wie ich, also ich glaube, dass ich in toxischen Beziehungen, in distanzierten Beziehungen besser eine Lösung finde, weil ich damit mehr vertraut bin.
Mhm.
Und ich einfach dieses sich Mühe geben umeinander nicht kenne. Und das bedeutet Arbeit und das bedeutet Selbstreflexion. Und ich glaube, das bedeutet einfach, aus der Komfortzone rauszukommen und sich mit seinen eigenen Schwächen auch auseinanderzusetzen. Also genau, emotionale Unerreichbarkeit war für mich scheinbar interessant, hat mich getriggert, fand ich geil. Kommunikation, ich habe ständig darum gekämpft. Ich erinnere mich noch an Paragraphen, die ich geschrieben habe, um meine Gefühle zu erklären, ohne irgendeine Resonanz dafür zu bekommen. Also mein Ex-Freund hat wahrscheinlich diese Texte einfach einmal kurz durchgescrollt, während ich mir mein Herz abgetippt, abgeschrieben habe und korrigiert habe und versucht habe, möglichst plastisch und metaphorisch zu erklären, dass ich mich fühle wie eine Schnecke, die langsam aus ihrem Schneckenhaus rauskommt und sobald immer wieder so ein Trigger von der Seite kommt, ziehe ich mich sofort wieder zurück und brauche Ewigkeiten, um wieder rauszukommen. Und da einfach es oft passiert ist, dass ich mich zurückziehen musste, habe ich nie die Chance gehabt, richtig rauszukommen und mich zu entfalten. Es wurde eigentlich nie an den Problemen gearbeitet, es wurde nie nach einer Lösung gesucht, sondern es war oft so, dass ich mir gedacht habe, ich rede mit einer Wand und am Ende hat man einfach gesagt, naja, komm, vergessen wir es nicht, weil man das Gefühl hatte, dass das Problem verstanden wurde oder dass es ausdiskutiert wurde, sondern weil ich mir immer gedacht habe, ach ja gut, das macht jetzt sowieso keinen Sinn, wir haben uns jetzt eine Woche angeschwiegen. Ist jetzt auch gut, weil irgendwo vermisse ich den Idioten ja auch, weil keiner wird ja als Teufel geboren. Das sagt ja meine Mutter auch immer. Keiner wird als Teufel geboren und jeder hat seine positiven Seiten. Und deswegen habe ich es dann einfach so hingenommen, weil ich nicht wusste, dass es auch Männer gibt, mit denen man sich auseinandersetzen kann, die einem dann auch wirklich Gehör schenken.
Das war für dich normal, ne? Das war einfach das für dich normal und du wusstest zu dem Zeitpunkt auch gar nicht, was du dir aussuchst und du kanntest halt nur das und das war ja auch irgendwie so, deine längste Beziehung war ja die erste Beziehung, die so lange ging, 5 Jahre.
Ja.
Und wie sollst du dann als 18-jähriges Mädel wissen, dass das, was du gerade machst, vielleicht nicht das Normale ist? Und was ist schon normal? Jeder muss ja für sich rausfinden, was normal ist. Aber ich finde, in den ersten Beziehungen ist das so schwierig, weil womit vergleichst du? Du vergleichst mit dem Internet, du vergleichst mit den Eltern, du vergleichst das, was du irgendwie liest in den Magazinen und im Fernseher siehst. Und das, finde ich, ist einfach damals noch so, so schwer gewesen. Heute können wir uns alles durchlesen. Heute können wir Claude und ChatGPT zu unseren Therapeuten ernennen. Heute können wir Millionen Beziehungscoachings uns angucken, anheuern und uns irgendwie weiterbilden. Und ich finde, heutzutage hat man einfach diesen Ressourcenzugang, den man damals nicht hatte.
Ja.
Und auch ich habe verglichen mit den Beziehungen, die ich irgendwie zu Hause hatte, Meine Großeltern waren nicht geschieden, die waren lange zusammen, das war ein tolles Paar, meine Oma war aber absolut unerreichbar. Und dennoch hat deren Beziehung irgendwie funktioniert. Das war irgendwie spannend zu sehen, dass er von der Frauenseite sowas auch ausgehen kann. Und mein Opa war der lustige, alberne Typ, der sie perfekt ergänzt hatte. Meine ganzen Tanten, Onkels, die waren genauso gestrickt. Entweder die Frau war die Strenge und der Mann war der lustige Typ irgendwie. Und dann war das irgendwie bei meiner Mama genau andersrum. Sie wollte die lockere und lustige sein. Mein Vater war auf einmal der Strenge, aber irgendwie auch nicht. Und das war alles sehr chaotisch. Es gab für mich nirgendwo einen roten Faden, wo ich mir hätte die Beziehung abgucken können. Und habe dann irgendwie das gesucht, was ich irgendwie denke, genau das, was ich dir eben erzählt habe, in meiner ersten auch fünfjährigen Beziehung mir gewünscht hatte. Und zwar, dass jemand da ist, der mich an die Hand nimmt, der, du hast neulich so schön herauskristallisiert und mich vorsichtig gefragt und meintest, sag mal, ist dir aufgefallen, dass du irgendwie Klugscheißer datest? Aber du hattest nicht da formuliert. Und ich meinte, ja, das ist mir schon seit der ersten Beziehung bewusst, weil ich in auch da schon wieder so sehr einen Mann an meiner Seite haben wollen würde, der mich an die Hand nimmt. Ich bin immer mein Leben lang diejenige, die alle anderen an die Hand nimmt und ich kann es gut und ich reiße es quasi an mich, weil ich einfach das nicht anders kenne. Es ist, ich kenne es nicht anders. Ich kann mich auf nichts und niemanden verlassen in diesem Leben, jetzt mal überdramatisiert erzählt, weil ich noch...
Dein nie, Nervensystem? Absolut. Ja,
mir wurde noch nie bewiesen, dass ich mich auf jemand anderen verlassen kann. Weil jedes Mal, wenn ich dann das Zepter abgegeben habe oder um Hilfe gebeten habe, und das ist einfach leider Fakt, kam die Hilfe nicht, wie ich sie als Mensch, als Marina gebraucht hätte, sondern irgendwie
anders.
Und ich will auch gar nicht mein Umfeld dafür bestrafen oder haten, weil ich auch denen nicht viel Chancen gegeben habe, mir diese Hilfe zu geben. Und wenn ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, Freunde um etwas bitte und die gar nicht drum, die es nicht gewohnt sind, dass ich das tue, wie sollen die dann darauf reagieren, wenn sie mich seit 30 Jahren kennen und in dem Moment, dass für die total neu sein könnte. Und das Gleiche ist mit dem Partner irgendwie passiert. Und das ist halt irgendwie so, ja, wir können nur das halt erleben und mitnehmen und verarbeiten, was wir halt irgendwie kennen oder eben sehen. Und bei dir ist es halt ganz oft gewesen, dass die Männer unerreichbar sind, trotz deiner Briefe, trotz deiner Nachrichten, Kommunikation. Und du hattest da sicherlich auch dieses Gefühl, dass du einfach um alles kämpfen musst, dass du irgendwie selber alles auch interpretieren musst, weil dann die Kommunikation, die du dir gewünscht hast, nicht stattgefunden hat. So, dass du dann da saß und gesagt hast, okay, dann mache ich das irgendwie selbst und analysiere und verfasse diesen Brief und performe. Und keine Ahnung, was würdest du sagen, was für eine Art von Liebe war das denn in dem Moment?
Ich habe irgendwie die Liebe gesucht, die ich gewohnt war, wollte aber eigentlich die Liebe spüren, die ich nicht kannte. Und das hat in mir eigentlich immer so, das hat sich immer so widersprüchlich angefühlt. Wir haben schon mal eine Folge über Slow Love gemacht und wir hatten auch schon mal eine Freundin, die mit ihrem Freund irgendwann zusammengekommen ist und dann meinte so, ey Girls, ich erwarte eigentlich mehr Feuerwerk, weil auch sie daran gewöhnt war, dass sie sich aufregend und angespannt und voller Adrenalin und voller Dopamin und das sind alles Schübe eins nach dem anderen und das muss sich irgendwie total aufregend anfühlen und man muss sich in die Hose pinkeln, wenn an der Tür klingelt und das ist aber gar nicht so, wie es sein sollte, weil wenn du jetzt auch deine lange Beziehung vergleichst mit deiner letzten Beziehung, war ja die Kommunikation auch eine ganz andere und auf einmal hast du dich verhalten wie ein anderer Mensch im Vergleich zu deiner vorherigen Beziehung. Es wurde geredet, es wurde geschrieben, es wurde sich über Themen auseinandergesetzt, über die man vielleicht im Alltag nicht redet. Es wurde nicht nur darüber gesprochen, was jetzt gekauft werden muss und was heute Abend gekocht wird, sondern es wurde auch zwischen den Zeilen kommuniziert. Und du hast dich auch verstanden und gehört gefühlt. Und vorher hat dir ein Partner nie so viel Aufmerksamkeit geschenkt wie dieser Partner. Ja. Der hat dich nicht so auf den Podest gestellt.
Ich würde behaupten, bis es halt eben nicht mehr schön war, war es ein gesunder Anfang. Ja. Es war ein gesunder Anfang einer Beziehung. Und ich würde auch erstmal deine Beziehung als gesunde Beziehung bis dato betiteln. Und das ist halt das Spannende für mich, tatsächlich heute bei der Folge, dass eben auch gesunde Beziehungen, wir haben jetzt über Trigger in nicht gesunden Beziehungen oder unsere persönlichen Trigger gesprochen und das sind halt so Dinge, die getriggert werden wie Unsicherheiten oder sich grundsätzlich nicht sicher fühlen in der Beziehung. Das sind definitiv auch Minderwertigkeitsgefühle, als junges Mädel bei dir sowieso und das sind auch Minderwertigkeitsgefühle, die wir bis heute haben oder neue, die sich entwickeln. Das ist nämlich das, was uns immer bewegt, unsere Minderwertigkeiten. Und Verlustängste. Das sind Verlustängste, die wir entwickeln, die wir aus der Kindheit mitnehmen, die leider vielleicht auch nie weggehen, aber wir können damit lernen, umzugehen. Und das sind halt alles Dinge, die wir in eine Beziehung mitnehmen. Und wenn das da ist, wenn das alles da ist, dann ist es keine gesunde Beziehung, dann ist es eine toxische Beziehung. Ja. Aber auch gesunde Beziehungen, wie ich eben meinte, können alte Wunden
triggern. Oh mein Gott. Nicht nur können, sie triggern sie komplett. Dieser gesunde Beziehungsansatz nimmt mich momentan komplett auseinander, weil ich meine alten Muster, und das sehe ich jedes Mal, wenn ich TikTok aufmache, natürlich, wenn ich abends im Bett liege und dann sehe ich auf einmal so ein Video, in der ersten Sequenz heißt es, jeder bewundert mich für meine gesunde Beziehung, weil er sieht immer nach Händchen halten, knutschen und kuscheln und liebevoll miteinander umgehen aus. Und dann ist die zweite Sequenz sowas wie, aber keiner sieht die harten Gespräche, die Tränen, die Auseinandersetzungen, die Kompromisse oder die Diskussionen oder die Meinungsverschiedenheiten, durch die durchgegangen wird, um am Ende zu einer gemeinsamen Lösung zu kommen und dann von dort aus zu wachsen und sich weiterzuentwickeln, weil, und das muss ich auch sagen, ich bin jetzt 35 Jahre alt und ich lebe die ganze Zeit in meinem Muster. Und ich lebe die ganze Zeit in meinem, ich kann das eh alles alleine viel besser. Und ich brauche keinen Mann und I'm an independent bitch. Und wenn sie gehen, habe ich es eh leichter, weil dann weiß ich zumindest, was ich habe. Und das Einzige, woran ich glaube, ist das, was ich habe und nicht das, was mir von außen gegeben wird. Und jetzt gerade bin ich in so einer Beziehung, in der, wenn ich ein Problem habe, ich nicht plötzlich eine Woche abtauche. Das war immer so das Muster in meiner letzten Beziehung. Wir haben uns gestritten. Ich wusste, dass mir nicht zugehört wird. Ich habe mich für eine Woche zurückgezogen. Nach einer Woche hat er sich dann nach zahlreichen Anrufen bei mir gemeldet und hat gesagt, komm, können wir uns jetzt bitte einmal vertragen. Dann bin ich eingeknickt, beziehungsweise habe einfach gesagt, ja komm, Augen zu und durch, kannst du eh nichts dran ändern. Habe also resigniert wieder zurückgekommen. Wusste aber, dass das nächste Problem nicht fern ist. Und jetzt gerade ist es so, dass ich, wenn ich ein Problem habe, das Problem angesprochen wird oder wenn er ein Problem hat, ich mir verdammt doll auf die Zunge beißen muss, nicht meinem alten Reflex nachzugehen, nicht Türen knallen zu wollen und nicht abzuhauen. Ich erinnere mich noch ganz genau, ich habe mich damals von einer Freundin abholen lassen, weil ich so sauer auf meinen Freund war, dass sie mich abholen musste und nach Hamburg bringen musste. Und jetzt ist es mittlerweile so, dass ich, wenn es ein Problem gibt, erstens kann ich nicht nach Hamburg fliegen, was ganz gut ist.
Aber du kannst in mein Zimmer zum Kuscheln
gehen. Es wird sich hingesetzt und dann fließen Tränen aus Emotionen, weil ich manchmal, auch wenn ich so sauer bin, werde ich einfach emotional und dann kriege ich Tränen in den Augen und ich bin dann nicht eine, die irgendwie irgendwas durch die Gegend schmeißt, sondern einfach anfängt zu heulen. Dann wird darüber diskutiert und es wird versucht, sich in die Gehirnwindungen des anderen hineinzuversetzen und es wird versucht, es zu verstehen. Also wenn ich Dinge nicht verstehe, dann erklärt er sie mir und wenn er Dinge nicht versteht oder falsche Annahmen macht, dann versuche ich zu verstehen, versuche mich hineinzuversetzen, versuche zu erklären, wie ich es aus meiner Perspektive sehe, weil es wird mir gerade total klar gemacht, dass jeder Mensch Dinge aus verschiedenen Perspektiven sieht und wir sehen die Dinge so, wie wir sie gelernt haben und wir handeln aus unseren Wunden und wir handeln aus unseren Erfahrungen, aber nur weil ich sage, oh, diese Straße ist gerade, kommt das natürlich bei dir nicht so an. Also wenn ich jetzt dir zum Beispiel einen Mensch, der einen hohen, der schnell einen Appell aus Dingen rausinterpretiert, wenn ich zu dir sage, die Straße ist gerade, dann fragst du dich vielleicht so, oh scheiße, fuck, vielleicht findet sie die Straße gerade scheiße, weil sie hat etwas gesagt. Und eine andere Person nimmt das ganz anders wahr und denkt sich so, ja, Straße ist gerade, gar kein Problem. Also ist ja schön, geradeaus zu gucken. Und ich merke gerade richtig krass, dass ich meine Perspektive habe und ich aus meiner Perspektive, aus meinen Erfahrungen Dinge sage und Dinge tue und Dinge annehme, aber dass bei meinem Partner, für den ich mich ja interessiere, wie er das aufnimmt, das ganz anders ankommt und auf einmal Dinge, die für mich einfach ganz normal, wenn ich einfach was sage in einem Ton oder keine Ahnung was oder einfach für irgendwas flapsig dahin sage, merke ich jetzt zum ersten Mal, dass es bei ihm anders ankommt als bei mir. Und wenn ich mir das dann anhöre, wie er es aufgenommen hat, dann merke ich auf einmal, krass, ich dachte immer, ich wäre die Perfektere und ich wäre die Aufmerksamere in einer Beziehung und ich würde immer sensibler mit Themen umgehen als mein Partner, mein männlicher Partner. Also ich meine, in Freundschaften hatte man immer irgendwie so Situationen, wo man sagt, so, oh Mann, der Ton ist irgendwie doof. Oder ich habe mich in der Wortwahl vergriffen oder sowas, dann weiß man schon, dass Frauen damit sensibel umgehen. Aber ich bin momentan total geschockt, dass ich auf einmal mich damit auseinandersetzen muss, dass ich plötzlich diejenige bin, die einfach über den Kopf von meinem Partner hinweg Dinge tut oder Dinge annimmt, weil ich sie sonst, weil ich ihn sonst nie den Spiegel vorgehalten bekommen habe. Weil es eigentlich vorher nie einen Partner so interessiert hat, wie ich mich verhalte, was ich sage, wie ich handle, welche Entscheidungen ich treffe. Und auf einmal bin ich nicht mehr der sensiblere Part. Und auf einmal muss ich mich hinterfragen, ob ich nicht, und das weiß ich schon, das wusste ich schon vorher, ich konnte es noch nicht benennen, in welchen Verhaltensweisen das war, weil ich kannte mich in so einer Situation nicht. Ich muss mich mittlerweile auch fragen, ob ich vielleicht nicht auch toxische Charakteristiken gezeigt habe in meinen Beziehungen vorher, weil mein Partner vorher, der mir nie zugehört hat, der hat sich dann von mir auch nicht gehört gefühlt, weil ich dann diejenige war, die eine Woche lang untergetaucht ist, statt dann auf ihn einzugehen, weil ich einfach immer meine Arme verschränkt habe und gesagt habe, nö, du kannst mich jetzt mal am Arsch lecken. Wenn du mir nicht zuhörst, dann höre ich dir auch nicht zu. Und jetzt gerade habe ich einen Partner, wo ich mir sage, okay, ich höre dir zu, auch wenn ich es nicht verstehe, aber dann musst auch du mir zuhören. Und wenn sich beide gegenseitig zuhören und mit offenen Armen dann sagen, hey, lass uns mal gegenseitig zuhören, ohne dass wir mit Vorurteilen umeinander schlagen, dann kommt man irgendwie, ohne eine Woche zu schweigen, und das ist komplett schockierend für mein Nervensystem.
Für dich ist mega neu.
Ich löse plötzlich Dinge innerhalb von Stunden. Bin natürlich erstmal, man ist ja in jedem Streit, in jeder Diskussion irgendwie emotional geladen. Ich brauche da meine Minuten, um dann irgendwie runterzukommen, meine Gedanken zu sortieren und eher genauso. Aber man kommt dann wieder zusammen und sagt, okay, unser allgemeines Ziel ist eigentlich eine Lösung. Deswegen kneifen wir jetzt alle mal unsere Arschbacken zusammen und übernehmen Verantwortung. Und das macht überhaupt gar keinen Spaß, Verantwortung zu übernehmen.
Ich wollte gerade sagen, und ist das nicht das Krasse, wie unbequem es sein kann, man Dinge in einer gesunden Beziehung jetzt feststellt an sich selber, Selbstreflexion. Das heißt, du sitzt da und denkst so, boah, damals war ich, glaube ich, auch nicht Sonnenscheinspartner.
Ja.
Und damals hätte ich Dinge auch anders machen können.
Ja.
Und auf einmal realisiert man und versteht man Dinge, die man einfach getan oder gesagt oder vielleicht den Partner auch verletzt hat oder bedrängt hat. Vielleicht hast du deine Partner ja auch mit deinen Nachrichten und diesem Durst nach alles ausdiskutieren völlig bedrängt.
Oh,
und das
Gott.
Hast du damals aber gar nicht so gesehen, weil du dich unbedingt mitteilen wolltest.
Ja.
Und jetzt sitzt du hier und denkst so, boah, wie unbequem es sein muss, dass du jetzt hier so irgendwie so Dinge realisierst und Dinge aber vielleicht für dich auch gleichzeitig mitnimmst und eben auch diese Offenheit, die du angesprochen hast, mit deinem jetzigen Partner über Dinge zu sprechen, die du damals absolut für unreal angesehen hättest wahrscheinlich. Und vielleicht wäre damals irgendwie das passiert und du hättest das ganz anders wahrgenommen als jetzt, weil jetzt hast du dir nichts anderes gewünscht, als gehört zu werden. Und anscheinend hat das Universum dir das endlich mal geben wollen, um zu zeigen, dass es schön ist, aber dass es gleichzeitig einen Spiegel vorhält. Es hält definitiv einen Spiegel vor.
Mega unbequem.
Jetzt musst du nämlich was tun, du musst die Verantwortung dafür übernehmen von damals und du musst die Verantwortung auch jetzt übernehmen, weil jetzt bekommst du das gegeben und jetzt musst du auch selbst zuhören, du musst dem Partner genau das Gleiche geben, du musst ehrlich sein mit dir und mit ihm, du musst offen sein, du musst irgendwie reflektiert sein, du musst das alles irgendwie, was du dir gewünscht hast, jetzt auch umsetzen, weil das wäre ja sonst albern, wenn nicht, weil du hast die ganze Zeit das haben wollen und du hast damals vielleicht mehr ein Opfer spielen dürfen, weil du neu in dem Dating-Spiel warst.
Jetzt und ich war auch die einzige Sensible. Ich war auch die einzige Sensible und der andere war immer wie so ein Steinklotz für mich. Natürlich war ich dann immer das Opfer. Natürlich war ich dann immer diejenige, die nicht gehört wurde und jetzt bin ich plötzlich auch in einer Situation, in der ich mir auch auf die Zunge beißen muss und das fällt mir verdammt schwer, mir auf die Zunge beißen muss und mir und selber zugeben muss, ihm gegenüber und mir gegenüber, dass meine Verhaltensweise falsch, unangebracht, unsensibel war und ich es beim nächsten Mal anders machen werde und ich jetzt ganz anders darüber nachdenke, weil ich nehme, also wir haben ja gesagt, wir sehen Dinge aus verschiedenen Perspektiven und ich hatte letztens eine Situation, da war das zum Beispiel so, wir sind auf jemanden zugegangen und derjenige hat mir Hallo gesagt, aber meinem Freund nicht Hallo gesagt und ich habe dann quasi das Gespräch die ganze Zeit mit mit der dritten Person geführt und mein Freund hat generell ein Problem damit, wenn Leute unerzogen nicht Hallo sagen, nicht handschütteln und nicht alle im Kreis gleichberechtigen, sondern unterschiedlichen Menschen unterschiedliche Aufmerksamkeit schenken. Einfach so ein Gerechtigkeitssinn. Und mein Freund war danach echt traurig und ich habe ihm das angesehen, weil er das auch nicht verstecken kann und habe ihn dann gefragt, was denn das Problem sei. Und dann hat er mir später gesagt, ja, wie würdest du dich denn fühlen, wenn ich mit einer Frau auf der Straße sprechen würde und hihi haha machen würde und diese Frau würde noch nicht mal dir die Hand schütteln, weil ich habe das Problem nicht verstanden, weil ich mir dachte so, ja, komm, ich habe mit ihm gesprochen, weil wir haben irgendwie über DJ-Sachen gesprochen und es ging irgendwie so ein bisschen um Business-Talk, bla bla bla. Und dann hat mein Freund mir gesagt, wie würdest du dich denn fühlen, wenn ich mit einer Frau reden würde, hihi, haha mäßig und irgendwie high-pfeifen und dann sagen, ja klar, let's go, und sie dir aber nicht mal eines Blickes würdigen würde. Und dann dachte ich mir so, krass, ich dachte, ich wäre empathisch und ich dachte, ich könnte mich in die Situation hineinversetzen und ich dachte, ich hätte die Situation korrekt und souverän gehandelt, aber ich hätte mir von meinem Partner zumindest gewünscht, dass er dann diese dritte Person zwingt, mir als Anni Hallo zu sagen oder mich einfach irgendwie involviert. Und wenn das nicht passiert wäre, dann würde ich tatsächlich auch irgendwie eingemuckelt sein, weil ich mir denken würde, ja cool, jetzt hast du mit dieser dritten Person alles geklärt, belächelt und es war witzig, hast mich aber nicht involviert. Und das war dann auch so ein Schlüsselmoment, wo ich mir dachte, hä, das kann doch wohl nicht wahr sein, dass ich so ein Trampel bin, dass ich das überhaupt nicht gesehen habe. Ich habe auch gesagt, dass ich auch nicht perfekt bin und auch nicht unfehlbar bin. Ich muss von meinem Partner darauf hingewiesen werden, weil ich das so erstens nicht kenne und zweitens macht jeder Mensch Fehler und es muss auch verstanden werden. Weil er nämlich aus seinem Trauma herauskommt, dass er grundsätzlich ignoriert und nicht gesehen und missverstanden wird. Und er darf seine Traumata auch nicht auf mir ausbaden. Und ich bin auch nicht der Buhmann für seine Probleme, die er generell immer schon hatte. Und ich habe dann gestern zu ihm gesagt, dass ich das überhaupt nicht bewertend meine. Aber ich weiß ganz genau, weil das ist ein Muster, das ich mittlerweile beobachtet habe. Das Muster ist, dass er sich in den Hintergrund gedrängt fühlt von anderen und dadurch nicht gesehen wird. Er möchte aber auch nicht im Vordergrund stehen, er möchte aber dennoch genug Aufmerksamkeit bekommen. Das heißt, er möchte im Hintergrund stehen, möchte aber gerne gesehen werden und möchte gerne an die Hand genommen werden. Ist aber schwierig, wenn man mit vielen Menschen zu tun oder wenn man mit Menschen generell zu tun hat, läuft nicht jeder empathisch rum und guckt einem tief in die Augen und sagt, was für ein Typ Mensch bist du eigentlich? Mhm. Meistens sieht man ja die Lauten, meistens sieht man die Präsenten. Und dann sind die, die nicht so laut und nicht so präsent sind, halt leider diejenigen, die dann grundsätzlich dieses Trauma haben, nicht gesehen zu werden. Weil ich habe gestern zum Beispiel in der Diskussion zu ihm gesagt, hey, ich war noch nie jemand, der missachtet wurde in der Öffentlichkeit oder sowas. Wenn jemand mir nicht Hallo sagt, dann würde ich mich einfach umdrehen und mir die Katze angucken. Oder ich würde einfach um die Ecke gehen und mir das Haus an der Ecke angucken, weil ich das super interessant finde und ich würde euch einfach da stehen lassen und es würde mich nur jucken, wenn mir nicht Hallo gesagt wird, weil ich es auch super geil finden würde, wenn ich mich nicht immer als Major-Gesprächspartner in Gesprächen verantwortlich fühle. Und dann hat er plötzlich verstanden, dass, ich habe dann zu ihm gesagt, ja, das soll jetzt keine Wertung sein und ich will jetzt überhaupt gar nicht psychologisch über dich bewerten, aber ich habe gemerkt, dass dieses Thema, dass du dich nicht gesehen und nicht gehört fühlst, dass das nicht nur gestern passiert ist, sondern dass es auch letzte Woche passiert ist und vorletzte Woche auch. Und ich habe das in meinem Leben noch nie erlebt. Von daher glaube ich, dass es bei dir ein Muster ist. Und es tut mir leid, dass ich dich das habe fühlen lassen. Aber ich fühle mich immer gesehen und immer gehört. Deswegen konnte ich mich überhaupt nicht in die Lage hineinversetzen. Und würde auch das nächste Mal drauf achten, würde dich auch darum bitten, dass du nicht dein Umfeld und vor allem nicht mich dafür verantwortlich machst, dich in den Vordergrund zu drängen, weil du dann auch selber für dich verantwortlich sein musst und ich das dann auch nicht verdient habe, bestraft zu werden.
Und das ist wahnsinnig wichtig, was du sagst, weil das ist halt das, was ich in einer Partnerschaft für sehr, sehr wichtig empfinde, ist, dass wir nicht den Partner für uns selbst und unser Wohlbefinden verantwortlich machen. Ja. Das geht einfach nicht. Das heißt, er muss sein Maul aufmachen und du musst auch mal kurz nach hinten gucken, weil beide seid ihr da einfach sehr, sehr unterschiedlich und das muss weder gut noch schlecht sein. Mhm. Aber du kannst es nicht wissen, wenn er das nicht kommuniziert und du das eben nicht nicht so kennst und das Problem dann einfach entstehen kann, dass du auf einmal für dich verantwortlich bist, für ihn verantwortlich bist, für mich verantwortlich bist, für das ganze Umfeld verantwortlich bist und du gestern schon selber aufgeregt warst, weil ein spannender Tag anstand und du kannst einfach auch dann dich nicht auf dich konzentrieren und das ist zu viel. Mhm. Und das führt zu einem Mental Overload und das ist etwas, was eigentlich in einer Beziehung so nicht sein sollte, weil wir müssen zwar auf den anderen Acht geben, aber wir müssen auch auf uns selber Acht geben. Deswegen finde ich, habt ihr das alles wunderbar geklärt und das ist ja wunderschön bei euch, wie das funktioniert. Als positives Beispiel, was ich auch für mich mitnehme, dass eben diese Kommunikation absolut funktionieren kann.
Und es war total krass, weil das Outcome war, für mich ist es ja, also für mich als Anni ist es super schwierig zu akzeptieren, dass Gespräche wirklich zu einer Lösung führen.
Ja.
Weil für mich Gespräche nie eine Lösung hervorgerufen haben. Eher ein Rückzug und ein Zurückkommen und ein Schweigen hat zu einer Nichtlösung, zu einem Elefant im Raum gesorgt. Also es war so, wir hatten die Situation. Ich habe mich mit einem Typen unterhalten. Es ging um einen DJ-Gig am nächsten Tag. Mein Freund war dann beleidigt, weil das alles nicht so gelaufen ist und er hat mir dann später versucht zu vermitteln, dass er sich schlecht dabei fühlt, wenn ich dann auflegen würde. Und dann habe ich zu ihm gesagt, ich habe dann gesagt, du kommst aus einer anderen Perspektive als ich und du siehst die Dinge anders als ich und du bist da sensibler und es tut mir leid und ich kann dir nur sagen, dass ich das überhaupt gar nicht so sehe. Ich habe es ganz anders wahrgenommen. Und dann hat er gesagt, okay, krass, ja, habe ich so gar nicht wahrgenommen, dass ich da öfter mich so fühle und scheinbar kann nicht jeder Mensch ein Teufel sein, sondern irgendwie muss es auch an mir selbst liegen, hat er dann gestern gesagt. Und dann hat er gesagt, dass er, nachdem wir länger uns darüber unterhalten haben, was jetzt irgendwie Triggerpunkte sind und dass es uns irgendwie leid getan hat und dass wir das nächste Mal dann versuchen, ohne muckelig zu sein, darüber zu sprechen und zu sagen, hey, wie hast du das eigentlich gemeint? Oder dass wir dann irgendwie so ein Codewort oder uns vielleicht 10 Minuten geben, damit man nicht aus dem Affekt heraus plötzlich sauer oder muckelig wird, sondern dass man einfach kurz überlegt, okay, stelle ich meinem Partner jetzt die Frage, wie hast du das eigentlich gemeint? Um dann erstmal zu verstehen, wie diese Person das denn jetzt wirklich gemeint hat. Wir sollten nicht einfach annehmen, dass jemand irgendwas irgendwie gemeint hat, weil keiner kommt aus unserer eigenen Haut. Er kommt aus einem anderen Umfeld, ich komme aus einem anderen Umfeld. Er hat seine Eltern, die 40 Jahre zusammen waren, da wurde nicht untereinander gefurzt. Ich komme aus einem Umfeld, wo Scheidung immer die Konsequenz von einer Hochzeit ist. Es ist klar, dass man die Dinge unterschiedlich sieht. Und dann haben wir uns das gestern lang und breit erklärt, so dass das auch wirklich jeder Dummbatz versteht. Also da muss dann auch das, ich glaube, das muss dann auch so auseinandergenommen werden, bis man das wirklich verstanden hat, weil manchmal ist Transferleistung in solchen emotionalen Themen auch echt schwierig.
Und du brauchst Fallbeispiele. Es ist eine Sache, darüber zu reden und das tut dir sehr, sehr viel, aber es ist einfach was anderes, wenn ihr das genau an dem Beispiel wie gestern nochmal durchkaut.
Ja, und dann hat sich die Diskussion total geswitcht von, er hat sich dann bei mir bedankt, dass ich ihm das erklärt habe und ich habe dann zu ihm gesagt, ich möchte jetzt nicht dein Lehrer sein, weil deine Gefühle sind valide und meine Gefühle sind valide und man muss dann irgendwie an einem Strang ziehen und eine Lösung finden und man soll nicht denken, dass eine blumige Beziehung nur aus Blumen und Herzchen besteht, sondern eben aus diesen harten Diskussionen, wie mein TikTok-Video anfangs ja auch gesagt hat, aus diesen Unterhaltungen und aus dann einer Träne, die fließt und aus einer Diskussion und aus einer Wutsituation heraus, das sind Dinge, die man einmal durchleben muss, um dann diese Krise zu durchgehen und am Ende des Tunnels dann Erfolge erzielen kann.
Ihr heilt damit damit übrigens auch die Wunden voneinander, miteinander, nicht alleine stehen lassen, sondern ihr heilt miteinander zusammen die eigenen Wunden.
Und ich habe dann gesagt, dass mir dieses DJ-Auflegen super wichtig ist, weil das nicht damit zu tun hat, dass ich super famous sein möchte, sondern es ist für mich wichtig, mir meinen Selbstwert mal wieder zu beweisen. Mhm. Das ist ja auch immer so eine Sache, diese Imposter-Syndrom-Geschichte, die wir ja so innehaben. Die ist und irgendwie Versagensangst und Prüfungsangst, bei mir kommt alles zusammen, wenn ich plötzlich irgendwas sein machen muss, wo mir dann keiner schnell mal unter die Arme greifen kann, um das dann glatt zu bügeln. Das ist einfach eine kleine Panik und ich habe ihm das erklärt, dass dieses Auflegen für mich wichtig ist, um mir meinen Wert selber zu beweisen. Und dann habe ich zu ihm gesagt, weil ich als Anni dann nicht mit dem Arsch rum sein wollte und nicht sagen wollte, ist mir egal, was du sagst, also jetzt so hart ausgedrückt, ist mir egal, was du sagst, ich mach's trotzdem. Ich habe ihm dann gesagt, dass mir das super wichtig ist, aus meinem Selbstwertgefühl heraus Und dann hat er im nächsten Satz gesagt, oh mein Gott, ich habe das jetzt verstanden, was du gesagt hast. Und ich verstehe das jetzt ganz anders, aus welcher Perspektive du irgendwas gesagt hast. Die Worte, die du gesagt hast, als der Typ mich ignoriert hat, haben sich für mich ganz anders angefühlt, als ich sie damals wahrgenommen habe, als jetzt 12 Stunden später oder 5 Stunden später. Und dann hat mein Freund zu mir gesagt, weißt du was, ich habe es jetzt ganz anders verstanden, wir machen das. Mhm. Wir machen das jetzt einfach, ich schluck das jetzt runter, dass der Typ mich irgendwie wieder getriggert hat, wie all die anderen Menschen in dieser Welt auch. Ich nehme ihm das jetzt nicht übel, weil du und ich, wir sind eine Einheit. Mhm. Und du hast recht, dass das Umfeld nicht darüber bestimmen soll, wie du und ich uns jetzt als Partner einander gegenüber verhalten. Und ich will dich da unterstützen und ich beiß mir jetzt auf die Zunge und ich greife jetzt die Arschbacken zusammen. Und es wird bestimmt weniger schlimm, als ich jetzt denke. Ja. Und siehe da, es war alles tippitoppi, es war alles gut, es hat sich alles zum Guten herausgestellt. Und dann haben wir uns gestern gesagt, guck, das war ja cool, dass wir uns darüber unterhalten haben, dass wir wirklich vor einem Problem standen, den Weg dann so erklommen haben und dann gesagt haben, nee, weißt du was, lass uns einfach, wir machen das jetzt so, dass es für alle irgendwie okay ist und wir beweisen uns das, dass jetzt keiner davon stirbt.
Und man darf auch einander nicht mit der eigenen Angst überrennen. Stell dir vor, seine Angst hätte ihn so krass getriggert, dass du jetzt das Ding abgesagt hättest, weil du Angst um ihn hattest, dass das irgendwie dich oder die Beziehung oder sonst irgendwie was verletzen, täuschen, brechen könnte. Ja. Weil das ist für mich nämlich ein sehr, sehr, sehr toxisches Ding, wenn die Partner aufhören, etwas zu tun, was denen am Herzen liegt, füreinander. Es ist zwar liebevoll gemeint, ja, um den anderen Partner nicht zu verletzen, aber ist es nicht. Das ist ganz, ganz gefährlich und das kann schnell kippen, wenn du aufhörst, Dinge zu tun, weil ihm das unangenehm ist und es geht in dem Moment dann nur um ihn. Es geht null um dich.
Ja.
Also da geht es nur um seine Angst, um seine Konflikte, um seine nicht reflektierte Art und so weiter und so fort. Wenn es um dich gehen würde, weil du dich verhältst nach Plan XY, dann ist das eine andere Geschichte. Aber in dem Fall hätte er nicht die Kurve gekriegt und das verstanden, weil du es gut erklärt hast, genau auf die Art und Weise, wie er es gebraucht hat, hat es ganz gut bei euch eine gute Wende genommen, weil das ist nämlich ein super Beispiel, was ihr jetzt miteinander weiter so führen könnt, wo ihr einander versteht.
Ja.
Und es ist dann auch okay, dass er dann in dem Moment getriggert ist und einfach mal auch mucksch sein darf. Er ist auch nur ein Mensch. Und wichtig ist nur, dass man eben versucht, einander dann am Ende so zu verstehen, dass man füreinander das auch tut.
Ja.
Und das ist halt auch, weil das klingt so ein bisschen nach Drama, ist es aber am Ende nicht, weil wir reden auch heute darüber, dass Beziehungen oder Arbeit an einer Beziehung, was ihr in dem Moment ja gemacht habt, nicht unbedingt Drama bedeuten muss. Das ist das, was sich nach Drama anfühlt. Man muss für sich selber das unterscheiden, wohin das dann am Ende führt und vor allem, wie das abläuft. Nicht, dass man es hat, sondern wie das abläuft und was danach passiert. Und das ist nämlich das, was bei euch erfolgt ist. Und zwar, dass ihr einen schönen Abend gemeinsam hattet und er mega happy nach Hause irgendwie gegangen ist und voll mitgenommen, alles für sich mitgenommen hat und voll stolz auf dich war.
Wow.
Und das muss nicht bedeuten irgendwie, dass man nur kämpft oder dass man nur aushält oder dass man leidet oder dass man irgendwie Dinge retten muss. Das kann einfach etwas Schönes bedeuten.
Das ist Care-Arbeit.
Ja, das ist genau. Man übernimmt Verantwortung, man erklärt einander diese Trigger, was ihr gemacht habt. Man hat ein unangenehmes Gespräch, aber ein tolles Ergebnis. Man hat irgendwie Missverständnisse aufgelöst. Man hat, das habt ihr super gemacht, Bedürfnisse kommuniziert, habt ihr am Ende nämlich wirklich, ihr habt einander aktiv zugehört und im besten Fall habt ihr am Ende vielleicht sogar Muster kennengelernt oder entwurzelt, die euch ganz lange begleiten und einfach nur, weil ihr es gemacht habt und ihr habt einfach das, was vielleicht euch verletzt hat und getriggert hat, irgendwie an die Oberfläche gebracht und das macht für mich auch wiederum wieder diese gesunde Art von Beziehung aus, weil ihr macht das sichtbar, was ihr seid, was eure Bedürfnisse sind, was ihr euch wünscht füreinander, alleine und miteinander, gemeinsam. Und das finde ich ganz, 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 ganz schön, weil genau in solchen Momenten begegnet man irgendwie dem echten Ich. Das heißt, er lernt sich selbst nochmal anders kennen. Er versteht sich selber nochmal als Individuum, nicht nur ihr zusammen. Klar gehört ihr in der Beziehung zusammen, aber es ist auch für mich als Coach, muss ich sagen, wahnsinnig wichtig, dass man das ganze System betrachtet, Familie, Umfeld, Schule, Arbeit, Partner. Aber es ist auch noch wichtiger, dass man sich als alleinstehende Person versteht und sich selbst reflektiert und eigene Muster erkennt und eigene Unsicherheiten und eigene blinde Flecken und Kommunikationsmuster. Weil dann kann er und du einander das besser erzählen. Jetzt gerade seid ihr in so einem schönen Wachstumsschub, dass ihr sagt, wir wissen, was unsere Vergangenheitsmuster sind. Wir wissen, wohin wir in der Zukunft gehen wollen. Wir hatten nur noch nicht den Partner, Partner, dass wir gemeinsam diese Dinge erklären können, weil er wusste in dem Moment nicht, das ist das beste Beispiel wirklich, er wusste ja gar nicht, was ihn genau getriggert hat. Erst als ihr kommuniziert habt, hat er verstanden, was ihn überhaupt da getriggert hat und was dich getriggert hat, und auf einmal sitzt er da und denkt so, hä, oh mein Gott,
ja, wie geil. Er hat tatsächlich auch, nachdem wir dann gestern nach Hause gekommen sind, hat er mir gebeichtet, dass alles, was er mir in diesem Streitgespräch, in diesem Diskussionsgespräch erzählt hat, was alles ruhig war, hat er sich die ganze Zeit dumm gefühlt. Mm. Auch wenn er es nicht dumm gesagt hat, er hat sich aber die ganze Zeit dumm gefühlt, weil er nach jedem Satz, den er gesagt hat, gemerkt hat, dass ich ihm nichts Böses getan habe. Ja. Also er hat sich die ganze Zeit nur schlecht gefühlt aus seinem eigenen Gefühl heraus, ohne dass das wirklich zu belegen ist. Und für mich war in der Situation auch ganz, ganz wichtig, zu mir selbst zu stehen und mir als liebevoller Partner aber trotzdem den Raum zu nehmen, meinen Weg gehen zu wollen, aber ohne mit Verlusten, sondern meinen Partner mitzuziehen und davon zu überzeugen, dass das, was ich mache, nicht toxisch ist und nicht der Beziehung schadet und ich mit niemandem mich besser verstehen will als mit meinem Partner und ich niemanden priorisiere, sondern ich möchte das für mich machen. Und dann hat er auf einmal gemerkt, in diesem Moment, wo er die ganze Zeit nur Blödsinn von sich gegeben hat, was er dann später zugegeben hat, weil das nur aus seinem Reflex rauskam, hat er dann gemerkt, dass er eigentlich der Partner sein sollte, der mich supportet, statt mich zu hemmen. Weil er dann erst gemerkt hat, dass er mich damit bremst mit seinem Verhalten.
Boah, ich kriege Gänsehaut, weil das ist genau das, was ich meinte vorhin, dass es super wichtig ist, dass er dich da nicht hemmen darf und dass ihm das sichtbar geworden ist, dass er dich nicht irgendwie, dass du nicht auf einmal das anziehen darfst oder du darfst nicht feiern gehen oder du darfst die Person nicht Hallo sagen, dass man merken muss, dass das die eigene Angst ist, die ihn hemmt, und seine Hemmung hemmt wiederum dich, und das kann ganz, ganz, ganz böse enden. Er hat in dem Moment was ganz Schönes gemacht, er hat Verantwortung übernommen.
Ja.
Und ich finde es noch schöner, dass er das am Ende anscheinend auch nochmal angesprochen hat von sich aus, was sehr unangenehm sein könnte.
Und auch ungewohnt irgendwie.
Sehr ungewohnt, dass er sich nochmal hingesetzt hat und dachte, boah, ich muss mit dir teilen, ich glaube, ich habe da echt einen Mist fast gebaut. Und der hat in dem Moment Verantwortung übernommen. Und das sind so schöne Fragen, die man irgendwie einander auch stellen kann. Kann man gemeinsam Verantwortung übernehmen? Kann man miteinander weich und liebevoll sein? Kann man miteinander so ehrlich und nackt kommunizieren, wie ihr es getan habt? Und kann man dadurch irgendwie gemeinsam wachsen? Und das ist einfach so schön. Das kann so schön sein. Und das ist, würde ich sagen, in unseren Erfahrungen eine Seltenheit gewesen. Wir nehmen die ganze Insel, nimmt an euch ein Beispiel. Und das ist irgendwie absolut süß. Und eine Insel ist genauso wie ein Dorf. Und alle kennen euch mittlerweile. Und es ist schön zu sehen, dass es nicht irgendwie den Bach runtergeht, egal wie lange es anhält. Dass da einfach solche Momente passieren, die wir mitnehmen können. Das haben wir damals ja auch bei meiner Beziehung gesagt, dass wir diese schönen Momente uns eigentlich in Erinnerung halten wollen. Und wenn der Herzschmerz vorbei ist, kommt es auch wieder dahin zurück, dass man darüber wunderschön reden kann. Von ja, hätte ich das nicht so schön gekonnt, wie ich es jetzt wieder vielleicht könnte. Mhm. Ich würde mir jetzt auch nicht mehr ins Gesicht spucken wollen für all den Schmerz, den er mir angetan hat, sondern jetzt sehe ich das irgendwie ein bisschen nüchtern. Und ich kann sagen, da waren schon ein paar schöne Momente, die ich für mich mitnehmen kann.
Er hat dir geholfen, ganz viel. Andere Ansprüche an die nächsten Beziehungen zu haben. Definitiv. Er hat dir geholfen, wie man miteinander redet. Er hat dir geholfen, dass du dich gesehen und wertvoll fühlst und dass du es auch wert bist, für deinen eigenen Wert einzustehen, weil deine andere Beziehung, ich meine, wir können Beziehungen nur lernen, wenn wir Beziehungen führen. Das heißt, von Beziehung zu Beziehung können wir nur besser werden und können unsere eigenen Muster entlarven, können uns den Spiegel vorhalten, müssen uns den Spiegel vorhalten und müssen durch Krisen durchgehen, um am Ende dann stärker wieder hervorzukommen. Und es ist überraschend, wie anstrengend und befreiend es zugleich ist. Und es ist wirklich Arbeit, die sich lohnt, zu investieren, mit dem Partner durch Dinge, über Dinge zu sprechen, weil egal, mit welchem Menschen wir uns umgeben, wir können uns, wie in dieser heutigen Wegwerfgesellschaft, wir können ständig swipen, wir können ständig wechseln, wir können ständig ändern. Aber ich garantiere euch und uns allen, dass wir immer mit uns selbst konfrontiert werden. Und wenn wir exzessiv daten und wegschmeißen, weil wir denken, es wird zu ungemütlich, wird es auf jeden Fall immer wieder jemanden geben, der an diesem Punkt kommen wird. Und wir werden wieder wegschmeißen. Deswegen lohnt es sich vielleicht, über gewisse Dinge zu sprechen, sich diesen unbequemen Spiegel vorzuhalten und sich mit sich selbst auseinanderzusetzen. Und um dann zu merken, dass man auch verantwortlich ist.
Und ich lese auch ganz viel im Internet diese Frage, ob man, oder die Aussage, dass man heilen sollte, bevor man Beziehungen angeht. Und sich quasi als kaputten Menschen jemand anderem präsentiert und beide ins Verderben zieht. Und ich war wirklich ganz viele Jahre der Meinung, ja, heile deinen Arsch. Man muss geheilt sein. Und geh dann erst in die Beziehung. Ich muss auch sagen, das hat sich bei uns beiden gedreht, bei mir besonders, aber auch nach meiner Ausbildung zum Coach. Da hat sich irgendwie sehr viel in mir, was das Wachstum eines Menschen von Jahr null bis was auch immer angeht, hat sich irgendwie da nochmal meine Meinung gefestigt, dass das gar nicht so sein muss. Und wir brauchen einfach schöne Erfahrungen, die schlechten nicht überspielen unbedingt, aber in irgendeinem Sinne heilen, indem wir lernen und sehen, dass eben gute Geschichten, und das muss nicht ich erleben, wenn ich das an eurer Geschichte sehe, ist das für mich mit Heilung, weil ich mir dann denke, da gibt es dieses schöne Beispiel. Und beim Nachbarn gibt es auch das schöne Beispiel. Und vielleicht gibt es in Timbuktu noch ein schönes Beispiel. Und man saugt sich immer dieses Negative, was ich zu Beginn gesagt habe, so leicht auf und vergisst dabei, dass diese ganzen schönen Geschichten, die man miterlebt, die man liest, wo man kurz vielleicht eifersüchtig und neidisch wird, dass das auch etwas ist, was einem den Tank füllen kann, die Batterie füllen kann. Und da bin ich einfach wirklich als Pointe in dieser Folge für mich der Meinung, dass es völlig okay ist, auch als gebrochenes Kind in eine Beziehung sich zu wagen, und solange man das offen kommuniziert, dass man eigene Muster hat und Ängste hat, dass man an denen aber heilen möchte und man nicht das auf die Person projizieren möchte, dass es gemeinsam wunderbar funktioniert. Ihr müsst nicht völlig perfekt sein, um eben das zu wagen, das sehen wir bei dir. Es ist völlig okay, dass ihr da noch irgendwo ein paar Wunden habt. Seid nur so ehrlich mit euch selbst, seid so ehrlich mit dem Partner, kommuniziert das, versucht gemeinsam zu wachsen, blamet nicht den anderen und redet.
Und hör zu.
Und wir hören jetzt auf zu reden.
So.
Bis zur nächsten Folge.